liegen. Schenk uns Erkenntnis, wo wir auch an uns arbeiten können.
Ja, die Bilder, Jochen, die wir von deinem Baum heute Morgen gesehen haben, sind eigentlich viel besser als die Einleitung, die ich mir überlegt hatte. Deshalb stellt euch das einfach nochmal vor, die Bilder, die ihr gerade gesehen habt. Erst der Baum, ich weiß nicht, wie lange es jetzt liegt zwischen dem ersten und dem zweiten Foto? 6-7 Wochen. Wir sehen, der Baum ist gesund und tut das, was man eigentlich von einem gesunden Baum erwarten kann. Er wächst, sprosst und alles ist gut. Die Predigt heute, es klang schon an, es geht heute um das letzte Ich-Bin-Wort, das wir im Johannesevangelium finden. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und ein Großteil des Kapitels 15 geht genau um dieses Thema. Und darüber wollen wir heute reden. Bevor wir den Anfang des Textes lesen, ich habe vor einigen Tagen in einem Buch von Ernst Modersohn, ein bekannter deutscher Prediger zur Zeit gerade des Zweiten Weltkriegs, einen Bericht gelesen, wo er davon schreibt, wie er einen Baum beobachtet hat. Er stand vor einem Baum und es war ganz interessant, denn bis zur Hälfte ungefähr dieses Baumes sah er ganz gesund aus. Die Äste wuchsen, die Blätter und alles, was dazugehörte, waren grün, es sah gut aus, aber ab der Hälfte alles, was drüber war, war irgendwie tot. Es sah ganz, ganz anders aus. Und er konnte sich das gar nicht so erklären, zumindest nicht auf den ersten Blick. Und bevor ich euch weiter darüber erzähle, wie es diesem Baum erging, möchte ich mit euch ein paar Verse aus Johannes 15 lesen. Johannes 15 ab Vers 1. Dort spricht Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Ein ganz interessanter Text, auf der einen Seite ermutigend, aber auf der anderen Seite auch recht nüchtern und sogar ein Stück weit hart. Diese Rede, die Jesus hier in Johannes 15 hält, ist eigentlich so der Anfang seiner letzten großen Rede, die wir im Johannesevangelium finden. Kapitel 15, 16 und dann in 17 das sogenannte hohepriesterliche Gebet und dann kommt die Gefangennahme Jesu. Er sitzt dort oder steht dort mit seinen Jüngern, während er diese Worte hier spricht. Also sein engster Freundeskreis, seine Vertrauten, mit denen er jetzt 3 Jahre durch die Weltgeschichte gezogen ist. Und er sagt ihnen das, diese Worte. Und die Jünger, die das hörten, denen war dieses Bild vom Weinstock überhaupt nicht unbekannt. Sie kannten dieses Bild. Es war im Alten Testament an mehreren Stellen ganz zentral verankert. Wir werden diese Stellen nicht lesen, aber wer sie nachlesen möchte, in Jesaja 5, die ersten 7 Verse zum Beispiel. Oder Psalm 80 ab Vers 9. Dort kommt dieses Bild ganz ähnlich vor. Und dort schreiben die Autoren, dass Gott sein Volk Israel zu einem Weinstock erwählt hat. Genau dieses Bild. Der Weinstock ist aber Israel. Das war das Bild damals. Gott bearbeitete seinen Weinstock. Er hat sich um ihn gekümmert, er hat ihn zurückgeschnitten, er hat ihn gedüngt, er hat den Boden bearbeitet und hat dann schließlich Frucht erwartet, so wie man es von einem Weinstock erwarten darf. Aber dieser Weinstock hat keine Frucht gebracht und deshalb hat Gott ihn nach mehrmaligen Versuchen einfach seinem Schicksal überlassen. Er hat die Mauer abgebrochen um seinen Weinstock, die er selber aufgebaut hatte. Und der Weinstock wurde geplündert und verödet. Das ist also ein Teil von dem Bild, das die Jünger schon aus dem Alten Testament kannten. Und dann möchte ich noch aus Psalm 80 ein paar Verse vorlesen, die ganz interessant sind und die eigentlich darauf hinweisen, dass Jesus dieses Bild aufgreift und auf sich persönlich überträgt. Wir lesen im Psalm 80, dort schreibt am Ende seines Gebets der Autor, und beschirme, was deine rechte Hand gepflanzt hat, den Sohn, den du dir stark werden hast lassen. Er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgehauen. Vor dem Schelten deines Angesichts kommen sie um. Deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Menschensohn, den du dir hast stark werden lassen. Der Autor dieses Psalms dachte natürlich an Israel. Er greift dieses Bild aus Jesaja auf und sagt, du hast dir Israel wie einen Mann, wie einen Weinstock gepflanzt. Kümmer dich doch bitte wieder um ihn. Und er gebraucht hier auch dieses Bild oder dieses Wort Menschensohn. Und genau diesen Titel bezieht Jesus im Neuen Testament immer wieder auf sich. Er identifiziert sich ein Stück weit mit diesem oder mit dem Bild des Weinstocks, mit dem Bild des Menschensohns und zeigt, ich bin der Weinstock. Deshalb sagt er am Anfang, im Vers 1, ich bin der wahre Weinstock. Nicht das, was ihr kanntet. Ihr kennt das Bild von Israel und er hat keine Frucht gebracht. Dieser Weinstock ist hinüber. Ich bin jetzt der wahre Weinstock. Und ich möchte aber euch gebrauchen, um Frucht zu bringen. Das ist so die Botschaft, das Neue, was Jesus aus diesem Bild an seine Jünger weitergibt. Ich bin der Weinstock, aber ihr sollt an mir Frucht bringen. Ich möchte euch gebrauchen, um Frucht zu bewirken. Das, was Israel nicht geschafft hat, das könnt ihr jetzt durch mich tun. Und die Frage ist, was kann diese Frucht sein? Jesus gebraucht den Menschen, um Frucht zu bringen. Alles bleibt irgendwie noch ein bisschen in diesem Bild, bildlich gesprochen, Früchte bringen. Was kann diese Frucht sein? Bei einem Weinstock ist es ja ganz natürlich, dass er mit der Zeit einfach Frucht bringt und die dann geerntet werden kann. Dafür pflanzt man sich einen Weinstock. Und die Frage ist, ist das bei uns genauso natürlich? Wir sind diese Rebe. Wir sollen genauso natürlich Frucht bringen wie eine Rebe am Weinstock. Aber was kann diese Frucht sein? Und da seid ihr jetzt gefragt. Was kann diese Frucht sein? Habt ihr eine Idee? Ihr könnt jetzt auch mal ganz frei über andere reden. Etwas Positives über das Leben anderer Leute berichten. Was habt ihr vielleicht bei anderen Leuten schon beobachtet, was ihr als Frucht bezeichnen würdet? Oder vielleicht auch einfach nur ein Stichwort. Was ist Frucht? Ruft es einfach rein, ich werde es wiederholen. Nächstenliebe, Geduld, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, genau. Ich merke, ihr wisst, worum es geht, das ist gut. Ich habe in der letzten Woche quasi so einen Test meiner Predigt im Butt gehalten. Wir waren durch mit unserem Alten Testament, mit dem ganzen Programm für dieses Jahr und wir hatten noch einen freien Butt, eine freie Einheit. Und da habe ich einfach mit den Teens die Bibelarbeit gemacht zu diesem Text. Also nicht meine Predigt, aber eine Bibelarbeit zu dem gleichen Text. Und da habe ich sie auch gefragt, was kann diese Frucht sein? Und das war ganz interessant, was dann als erstes kam. Nicht stehlen, nicht töten. Also all diese Sachen, die man nicht tun sollte. Aber Frucht ist gerade nicht nur das Nicht-Tun etwas Bösen, sondern es geht darüber hinaus. Ist das das Tun etwas, was Gutes? Ist eine gute Eigenschaft, ein guter Charakter? Und da möchte ich mit euch zwei Verse lesen, die auch gerade angeklungen sind. Einmal Galater 5, 22 und 23, ganz bekannte Verse. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Also hier sehen wir ganz klar die Frucht, die der Geist Gottes in uns hervorbringt und dann diese Auflistung der 9 Punkte. Das ist ein Vers, der uns ein Stück weit erklärt, wie diese Frucht aussehen kann. Ein anderer Vers, Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das, was wir tun sollen. Also es ist nicht nur Liebe, Friede, Freude, wie wir es in Galater 5 gerade gelesen haben, sondern es sind Dinge, die wir tun, die gerade aus Freude, die aus Liebe entspringen, aber dann zu einer Tat führen. Das ist vielleicht ein Stück weit die Definition von Frucht, beide Verse zusammengenommen. Und eine Frage vielleicht, die ihr nicht beantworten müsst, ist, wie geht es dir damit? Wenn du jetzt hier hörst, dass von dir als Nachfolger Jesu Frucht erwartet wird. Es ist ja keine Option. Die Rebe bringt eigentlich ganz natürlicherweise Frucht. Und dieses Bild transportiert Jesus auf uns seine Nachfolger, seine Jünger. Wie geht es dir damit? Bist du vielleicht ein Stück weit unberührt und sagst, ja, das steht da, ich lasse das so auf mich zukommen, mal gucken, was passiert? Oder vielleicht freust du dich und denkst, ja, jetzt weiß ich, was ich tun soll. Ich brauche einfach nur jemanden, der mir sagt, wo es lang geht und dann mache ich's. Und hier wird gesagt, ich soll Frucht bringen, also tue ich das gerne. Oder vielleicht geht es dir aber auch so, dass du jetzt ein Stück weit Druck empfindest. Da wird etwas von mir erwartet. Ich muss Frucht bringen, muss etwas tun. Erst dann bin ich vielleicht akzeptiert im Weinstock Jesu. Aber ich kann dich beruhigen, Druck ist ganz falsch an dieser Stelle zu empfinden. Wir werden nicht irgendwie dazu gezwungen, Frucht hervorzubringen. Das ist nicht, was das Bild von dem Weinstock ausdrücken möchte. Und auch das, was wir gerade in Epheser 2 gelesen haben, hier steht, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wir müssen nicht schauen, was kann ich tun, wo kann ich etwas tun, sondern Gott hat das Gute vorbereitet. Er stellt es hier und da immer wieder in unser Leben hinein und wir müssen nur, um vielleicht in dem Bild zu bleiben, diese Früchte pflücken und auf uns beziehen. Gott hat alles bereitet. Wir müssen nur diesen Schritt gehen, die Tür aufmachen, die er für uns bereithält und dann das tun, was wir in dieser Situation tun können. Es ist also gar kein Druck, sondern es ist etwas ganz Natürliches, was aus der Beziehung zwischen Rebe und Weinstock hervorwächst. Und das wächst auch genauso in unserem Leben hervor, wenn wir diese Verbindung zum Weinstock, zu Jesus haben. Und jetzt zurück zu der kurzen Geschichte von Ernst Modersohn von dem Baum, der geteilt war. Unten sah er gut aus, oben war er tot. Als er dann etwas näher an den Baum ranging und sich den einmal von unten bis oben anschaute, merkte er, dass in der Mitte des Baumes quasi so das Namensschild hing. Wie in vielen Parks, wenn da mehrere exotische Bäume stehen, dann sind die ja beschriftet, damit wir als Laien auch verstehen, was ist das für ein Baum. Und als er sich dieses Schild einmal ansehen wollte, um zu wissen, wie der Baum heißt, hat er gesehen, dass dieses Namensschild mit einem Draht um den Baum befestigt war. Und mit der Zeit, wie der Baum gewachsen ist, dieser Draht war aber nicht elastisch, so wie der Baum. Und so hat er mit der Zeit immer enger um diesen Baum gefasst, bis die ganze Versorgung von unten nach oben, von der Wurzel in die Baumspitze, nicht mehr möglich war, weil der Draht alles abgeschnürt hat und dieser lebensnotwendige Transport von den ganzen Vitaminen und Nährstoffen nicht mehr möglich war. Und so war der Baum unten gesund, aber oben tot, weil der Draht alles zerstört hat. Und genau diese Option, nicht genau diese Option, aber diese Option finden wir auch im Text. Jesus sagt eigentlich, ihr habt die Wahl. Jede Frucht, die am Weinstock bringt, jede Rebe am Weinstock bringt Frucht, aber jede Rebe, die diese Verbindung zum Weinstock trennt, bringt keine Frucht. Und deshalb haben wir die Option, wollen wir das oder wollen wir das? Aber wir können selbst entscheiden, wie wir es so oft sehen. Jesus will keine Marionetten. Er hat uns ja auch alle als Roboter schaffen können, wo wir alle das Richtige tun. Aber das macht er nicht. Das will er nicht. Er gebraucht uns und er lässt uns die freie Entscheidung, wie wir uns entscheiden wollen. Und genauso kann man das vielleicht auch in dem Bild sehen. Der Gärtner dieses Parks hatte die Wahl, nimmt er den Draht ab oder nicht. Er hat es einfach nicht getan und das hat quasi schon das Urteil über den Baum vollstreckt, ohne dass er etwas getan hat. Also dieses in Jesus bleiben, am Weinstock bleiben, ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben die Wahl, ob wir das tun wollen oder nicht. Und als ich mich so mit dem Text beschäftigt habe, kam dann natürlich die Frage auf, was bedeutet dieses in ihm bleiben? Es kommt so häufig vor in dem Text, da stolpert man richtig drüber und man stellt sich immer wieder die Frage. Es ist etwas mysteriös, in Jesus bleiben. Das Bild von der Rebe am Weinstock erklärt es ein Stück weit. Aber wie können wir das in unser Leben transportieren? Was heißt das für uns? Wie bleiben wir in Jesus? Und ich möchte, dass ihr diese Frage im Hinterkopf behaltet, wenn wir jetzt die weiteren Verse aus Johannes 15 lesen. Und achtet einfach mal darauf, ob ihr vielleicht eine Antwort auf diese Frage in den folgenden Versen findet. Johannes 15, 9 bis 17. Und wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Und wieder zurück zu der Frage, was ist dieses in Jesus bleiben? Beschreibt Jesus das hier, wie man das tun kann? Habt ihr vielleicht einen Hinweis im Text gesehen? Beim Butt ist tatsächlich einer der Jungs darauf gekommen und wir konnten es gemeinsam erarbeiten. Aber da wir hier ja jetzt nicht so in einen Dialog treten können, werde ich das mal einfach versuchen, ein Stück weit zu erklären. Die Schwierigkeit für uns heute ist ja, dass wir nicht genau wissen, was war damals für die, ja, selbsterklärend, ohne dass Jesus das näher beschreiben musste. Heute wissen wir das nicht mehr, was die Jünger automatisch verstanden haben, ohne dass Jesus nochmal eine Lektion hinten dran hängt. Oder wir wissen nicht, was Synonyme in der damaligen Zeit waren. Was konnte man gegeneinander austauschen, ohne dass der Sinn verloren geht? Welche Wortkonzepte waren nahezu identisch? Ganz konkret heißt das, hier in Vers 10 steht, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Hier habe ich es auch nochmal separat. Das ist der Vers. Und wenn man jetzt sagen könnte, in meiner Liebe zu bleiben, ist identisch mit dem in Jesus zu bleiben. Also wenn das für Jesus Synonyme waren, die er austauschen konnte, dann haben wir hier die Erklärung dafür, wie das funktionieren kann. Nämlich ganz einfach, wenn ihr meine Gebote haltet. Die Frage ist aber, kann man das machen? Meinte Jesus das wirklich so? Waren das für ihn austauschbare Begriffe? Liebe, Jesus, war das eins? Und mit der Frage habe ich mich etwas schwerer getan und dann einfach angefangen, so ein bisschen das Johannesevangelium querzulesen, die Johannesbriefe querzulesen, weil sie ja vom gleichen Autor stammen. Und da bin ich dann auf einen interessanten Vers gestoßen. In 1. Johannes 3, Vers 22. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir sehen hier, der Anfang ist nahezu identisch. Und dann die Folge ist eigentlich die gleiche. Der bleibt in etwas und so bleibt ihr in etwas. Und hier sehen wir, dass Gott eigentlich mit Liebe gleichgestellt wird. Und somit, denke ich, haben wir einen guten Anhaltspunkt dafür, dass Jesus das auch in Johannes 15 so nebeneinander hat stehen lassen. Dass die Liebe, das in der Liebe bleiben, ein Stück weit das erklärt, was er damit meint, in mir zu bleiben. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt auch gleichzeitig in Jesus. Das ist das Gleiche, was er damit in den zwei verschiedenen Versen beschreibt. Wir bleiben also in Jesus, wenn wir seine Gebote halten. So einfach ist das an dieser Stelle. Wir bleiben in Jesus, wenn wir seine Gebote halten. Es geht also um Gehorsam. Wenn wir in Jesus bleiben wollen, ist Gehorsam das Stichwort. Woran denkst du, wenn du Gehorsam hörst? Ist der erste Gedanke positiv gewesen oder eher negativ? In der Liebe bleiben geht nur durch Vergebung. Genau, das ist dann schon konkret ein Schritt weiter, richtig? Ich denke, heute in der Zeit, gerade in der jüngeren Generation, ist Gehorsam irgendwie so ein Unwort. Etwas, was man nicht gerne hört. Wir sind freie Menschen. Jeder darf für sich entscheiden. Wir sind alle Individuen, die selbstbestimmt sind. Gehorsam passt da gerade irgendwie nicht so rein. Aber es ist ganz, ganz zentral für das Selbstverständnis von Jesus. Gehorsam gegenüber ihm, gegenüber seinem Wort, gehört zu seinem Selbstverständnis. Ich möchte euch ein paar Verse vorlesen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ganz krass. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ein paar Verse weiter in Johannes 14, 23. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und jetzt auch in unserem Text in Johannes 15, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das, worüber wir als Eltern eigentlich bei den Kindern im Sandkasten schmunzeln, wenn sie sagen, du bist nicht mein Freund, wenn du nicht das machst, das sagt Jesus hier. Wenn, er sagt in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete. Es gehört, wie gesagt, zu seinem Selbstverständnis. Er ist Jesus Christus und seinem Wort gegenüber verlangt er ganz natürlich Gehorsam, wenn man sich zu seinen Nachfolgern zählt. Aber interessant ist auch, dass Jesus nicht nur Gehorsam fordert, sondern Jesus ist selbst auch gehorsam. Das lesen wir auch in Johannes 15, Vers 10. Dort schreibt er ja, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Jesus gehorcht seinem Vater und genauso erwartet er jetzt von uns den Gehorsam ihm gegenüber. Und er spricht an mehreren Stellen in dem Text von Geboten, also Plural, mehrere Gebote, und da sträuben sich bei dem ein oder anderen vielleicht schon die Haare. All dieses Halten da, denken wir vielleicht an 3. Mose, wo ein Gesetz an das andere gereiht wird, oder an die ganz anderen vielen Vorschriften, die Paulus auch irgendwie ein Stück weit macht. All das ist irgendwie zu viel, das können wir doch gar nicht alles erfüllen. Aber wo Jesus dann ganz konkret wird, spricht er eigentlich nur noch von einem Gebot. Da sind es nicht mehr die Gebote, die wir einhalten sollen, sondern ein Gebot, das wir halten sollen. In Johannes 15, Vers 12 steht, das ist mein Gebot. Wir müssen also gar nicht lange herumrätseln, was möchte er denn jetzt, dass wir tun? Wo sollen wir gehorsam sein? Er sagt, das ist mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Nee, habe ich nicht dabei. Ihr könnt es gerne nachlesen. Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist sein Gebot, das wir erfüllen sollen. Dieser Gehorsam führt dazu, dass wir in Jesus bleiben. Und das bringt dann die Frucht hervor. Ganz konkret und ganz verständlich. Und ich hatte es ja anfangs gesagt, Jesus spricht hier ja zu seinen Jüngern. Also gilt dieses Gebot ihnen. Wenn er sagt, liebt einander, meint er damit, dass ein Jünger den anderen Jünger lieben soll. Die Leute, die da vor ihm sitzen. Es geht nicht in erster Linie um die Jünger, die dann die Heiden oder die Juden oder sonst wen lieben sollen. Es geht um diesen Jüngerkreis, der da vor ihm sitzt, der zuhört. Und er sagt, ihr sollt einander lieben. Petrus, du den Johannes, Johannes, du den Jakobus und ihr alle euch untereinander. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das ist das Einzige, was ich eigentlich von euch erwarte, worum ich euch bitte. Und diese Bitte gilt eigentlich unabhängig davon, ob wir zu Jesu Zeiten leben oder heute. Und Jesus sagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und wie Jesus seine Jünger liebt, wie Jesus uns, seine Gemeinde liebt, das wissen wir eigentlich. Wenn wir das Neue Testament einmal gelesen haben, dann finden wir so viele Hinweise dazu, wo beschrieben wird, wie Jesus seine Nachfolger liebt. Jesus hat uns, Jesus hat seine Jünger geliebt, bevor sie ihn geliebt haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bevor jemand Jesus geliebt hat, hat er schon alle geliebt. Wir lesen in Römer 5, Vers 8, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, ihn also noch nicht geliebt haben. Da ist Jesus schon gestorben. Bevor wir Ja oder Nein zu seiner Liebe sagen konnten, war diese Liebe da und sie bleibt bestehen. Ist unabhängig davon, ob wir sie erwidern oder nicht. Und das ist total unmenschlich. Das können wir nicht verstehen. Diese Liebe Jesu sprengt unseren Verstand. Er liebt uns so sehr, dass er sein Leben hingibt und am Kreuz stirbt, bevor wir ihn überhaupt geliebt haben. Jesu Liebe ist bedingungslos und total radikal. Bedingungslos und radikal. Und zu dieser Liebe gegenüber den anderen Nachfolgern Jesu werden wir aufgefordert, du und ich. Wenn wir uns zu den Nachfolgern Jesu zählen, dann gilt diese Bitte Jesu genauso dir, den anderen Nachfolger Jesu zu lieben. Und als ich das so für mich wahrgenommen habe, dann habe ich gedacht, Jesus, was verlangst du da eigentlich von mir? Weißt du, wer da noch in deinen Gemeinden alles rumläuft? Ich kann doch nicht wirklich jeden lieben. Geht das? Also wir haben da so unseren engen Kreis, vielleicht den Hauskreis, unseren Freundeskreis, irgendwie ein paar Leute aus der Gemeinde, die kann ich lieben. Aber alle? Alle? Alle, die zu unserer Gemeinde gehören, die zu den anderen Gemeinden in Heidelberg gehören, die zu den Gemeinden weltweit gehören, die alle sollen wir lieben? Aber ich muss euch enttäuschen, Jesus nennt gar keine Ausnahme. Finden wir nirgendwo, in keiner Stelle im Neuen Testament. Und Jesus selbst hat auch keine Ausnahme gemacht. Er hat nicht gesagt, ich liebe meine Jünger und die Pharisäer nicht. Er war hart mit den Pharisäern, aber er hat sie trotzdem geliebt. Auch sie hatten die Möglichkeit. Am Ende, wo Jesus am Kreuz hing, sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er wird gekreuzigt und er betet für sie. Genau das Gleiche finden wir bei seinen Nachfolgern. Stephanus in der Apostelgeschichte 7, wo er gesteinigt wird, betet in dem Moment der Steinigung, dass Jesus seinen Peinigern auch vergeben soll, weil sie nicht verstehen, was sie da tun. Also wir sind eigentlich gar nicht nur zur Nächstenliebe aufgefordert, sondern sogar viel einen Schritt weiter zur Feindesliebe. Darum geht es aber nicht hier in diesem Text, aber es geht hier um die Nächstenliebe und da haben wir, glaube ich, schon genug dran zu knabbern. Diese Liebe, die Jesus für jeden seiner Nachfolger empfindet und darüber hinaus auch für alle anderen Menschen. Zu dieser Liebe werden wir in diesem Text aufgefordert. Wir sollen genauso bedingungslos und genauso radikal lieben wie Jesus. Aber hier muss man dann vielleicht auf ein Missverständnis eingehen, was hier und da manchmal in unserer christlichen Welt zutage tritt. Den anderen zu lieben heißt nicht, dass immer alles rosig ist. Das ist nicht so. Nicht so wie am Anfang, wo sich zwei Menschen verlieben, alles durch diese rote Brille gesehen wird, alles ist schön, der andere hat keine Fehler, er ist der beste Mensch, den es auf der Erde gibt. So bleibt es weder in dieser Beziehung der Verliebten für alle Zeit und so ist es auch nicht in der Gemeinde Gottes. Es ist nicht immer alles rosig. Manchmal muss in einem Gespräch ein ernstes Wort an den anderen weitergegeben werden. Manchmal muss jemand ermahnt werden. Manchmal muss man auf Konsequenzen für das Handeln des anderen hinweisen. Man muss auf Missstände hinweisen. Es ist nicht schön, es ist nicht bequem, wir tun es nicht gerne. Aber ich denke, in bestimmten Beziehungen, da haben wir diese Verantwortung, vielleicht als Freund einem anderen Freund gegenüber, als Ehepartner dem Ehepartner gegenüber, dass wir diese unbequemen Gespräche führen. Denn das ist dann die wahre Liebe. Das ist die Liebe, die uns ja einfach weiterbringt. Das ist die Liebe, die wir auch in unserem eigenen Leben erfahren, wenn der Heilige Geist uns auf Dinge aufmerksam macht, wo wir vielleicht Veränderungen in unserem Leben vollziehen müssen, dann ist das genauso etwas. Jesus spricht durch seinen Geist ernste Gespräche mit uns. Und wir sollen ja genauso lieben wie er, also müssen wir auch in den gegebenen Anlässen dort, wo es passt, auch dieses Gespräch führen. Denn lieben heißt, Wahrheit auszusprechen. Lieben heißt, Wahrheit auszusprechen. Dabei darf man aber niemals vergessen, dass solche Gespräche ja destruktiv sein könnten oder verletzend sein könnten oder von falschen Motiven getrieben sind. Das ist nicht der Fall. Denn lieben heißt auch, dem anderen mit Gnade zu begegnen. Genau die Gnade, mit der Jesus uns immer wieder begegnet. Und genauso sollen wir ja auch mit dieser Gnade anderen begegnen. Gnade und Wahrheit sind in der Liebe Jesu untrennbar miteinander verbunden. Und genauso sollen wir auch lieben. Gnade und Wahrheit in unseren Beziehungen. Und zum Schluss, diese Liebe, die für uns, ja, weil sie so bedingungslos und so radikal ist, vielleicht irgendwie, ja, unerreichbar scheint, die müssen wir nicht aus uns selbst hervorbringen. Genauso wenig wie die Rebe aus sich selbst heraus die Trauben hervorbringt, müssen wir das auch nicht tun, denn die Rebe ist verbunden mit dem Weinstock. Von dort bekommt sie alles, was sie braucht. Und der Weinstock ist es eigentlich, der sowohl die Rebe und die Frucht hervorbringt. Und genauso dürfen wir uns auf Jesus beziehen, auf unseren Weinstock, an dem wir dran sind, von dem wir alles bekommen. Und wir können es weitergeben. dieses gute Bild eines Kanals trifft das eigentlich ganz gut. Die Liebe Gottes kommt in unser Leben und wir sollen sie einfach nur weiterleiten. Das, was wir empfangen, haben und immer wieder tun, das dürfen wir an andere weitergeben. Dazu sind wir aufgefordert. Wir können es nicht selber hervorbringen und wir müssen es auch nicht, sondern Jesus bewirkt das. Und das zeigt dieser Text. Aber dabei, als ich das so ein bisschen für mich versucht habe zu verstehen, ist es nicht so wie irgendwie so ein, wie soll man das sagen, wie ein Prozess, der beginnt und abschließt. Am Anfang steht Gehorsam, gerade hier in dem Text ist es Liebe. Dann aus diesem Gehorsam folgt, dass ich in Jesus bleibe. Das ist ja genau das, was der Text sagt. Wenn ihr mein Gebot haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, also in mir. Also ich bin gehorsam, bleibe in seiner Liebe und daraus folgt Frucht, Ende. So ist es nicht. Es ist kein Prozess, wo eins auf dem anderen aufbaut und dann ist Schluss. Dann haben wir die Vollkommenheit erreicht. Sondern es ist vielmehr ein Prozess, wo vielleicht Gehorsam am Anfang steht, dann kommt, daraus folgt, ich bleibe wirklich in Jesus, ich bleibe am Weinstock, bekomme alles, was ich brauche, die Werke werden vorbereitet, die ich tun soll und ich kann Frucht bringen. Aber hier ist nicht Schluss, sondern Gehorsam, die Liebe ist ja genauso eine Frucht und so geht das immer weiter. Es ist ein Kreislauf, wo wir immer wieder den nächsten Schritt gehen müssen, immer wieder von vorne anfangen müssen und nicht an einer Stelle sagen, so stopp, hier höre ich jetzt auf. Zum Beispiel, nee, ich will jetzt keine Frucht mehr bringen. Das heißt dann, Gehorsam und Liebe ist dann gar nicht mehr da. Das heißt dann auch, in Jesus bleiben ist dann nicht mehr möglich. Das heißt, wenn wir an einer Stelle aus diesem Kreislauf aussteigen, bricht der ganze Kreislauf zusammen. Der Baum stirbt. So wie der Baum aus der Geschichte, wo der Draht alles unmöglich gemacht hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier zu dieser Pflanze gehen würde und sage, okay, bis jetzt passt ja alles ganz gut, die Pflanzen sehen halbwegs in Ordnung aus, aber ich bin jetzt gemein und breche das hier ab und halt diesen Strauch in der Hand. Dann habe ich diesen Kreislauf unterbrochen. Was wird mit dem Strauch passieren, den ich imaginär hier in meiner Hand halte? Er sieht heute noch so schön aus, morgen vielleicht auch noch, aber mit der Zeit funktioniert das nicht mehr. So wie mit diesen Blumen hier, die sehen heute ganz schön aus und vielleicht auch noch in einer Woche, ich kenne mich da nicht aus. Aber spätestens in einem Monat werden sie nicht mehr so schön aussehen, weil der Kreislauf unterbrochen wurde. Und genau so haben wir auch diese Wahl. Wir stehen in diesem Kreislauf drin, ob wir es wollen oder nicht. Und wir stehen vor der Entscheidung, gehe ich jetzt wieder den nächsten Schritt oder nicht? Und wenn ich ihn gegangen bin, stehe ich wieder vor der Frage, gehe ich den nächsten Schritt oder nicht? Und so geht es die ganze Zeit weiter. Es ist ein Kreislauf, in dem wir uns bewegen. Und wir sind dazu aufgefordert, immer weiter zu gehen, weil es dann immer intensiver wird. Das letzte Ich Bin-Wort aus Johannes 15 zeigt uns eigentlich ein ganz großes Stück der Identität Jesu. Er ist dieser wahre Weinstock. Israel konnte die Funktion nicht erfüllen, aber Jesus ist jetzt der wahre Weinstock, der diese Frucht bringt für Gott. Aber er gebraucht uns, er gebraucht seine Gemeinde, er gebraucht seine Nachfolger, um diese Frucht hervorzubringen. Aber dieses Bild von dem Weinstock und den Reben, dieses Ich Bin-Wort, diese Identität Jesu, ist am stärksten von den anderen Ich-Bin-Worten mit unserer Antwort auf dieses Ich-Bin-Wort verknüpft. Das heißt, mit unserer Liebe, mit unserem Gehorsam diesem Jesus gegenüber. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und in diesem Bild hängt auch eine große Verpflichtung, eine große Verantwortung für uns, für seine Nachfolger. Aber diese Liebe können wir nicht aus uns selbst hervorbringen und das müssen wir auch nicht. Er versorgt uns mit allem, was dafür nötig ist und wir müssen nur diesen Schritt gehen und uns zur Verfügung stellen. Und ich weiß nicht, wie es dir während dem Hören dieser Predigt die ganze Zeit geht. Vielleicht hast du jemanden vor Augen gehabt und denkst, nee, den kann ich doch gar nicht lieben, das ist unmöglich. So wie er sich verhält, das, was er schon verbockt hat, das kann ich nicht. Ich kann diese Liebe, bedingungslos und radikal, wie du sie liebst, Jesus, kann ich leider nicht aufbringen. Ich denke, jeder von uns hat eine Person oder eine Gruppe oder auch vielleicht irgendeine Handlung im Kopf gehabt, wo man denkt, nee, das ist unmöglich. Und ich möchte hier an dieser Stelle eine Herausforderung an dich aussprechen, wenn du dich angesprochen fühlst. Wir hatten vor einigen Monaten mittlerweile schon diese Aktion 42 Tage, ein Leben für meine Freunde. Und ich möchte das etwas umformulieren und die Aktion nennen 30 Tage beten für einen Bruder oder vielleicht für eine Schwester, je nachdem, wer gerade diese Person in deinem Kopf ist. Bete die nächsten 30 Tage. Und wenn das für dich zu viel ist, dann ist okay, dann mach das wenigstens in der nächsten Woche. Versuch es wirklich konsequent, einen Zeitabschnitt durchzuführen. Jeden Tag für diese eine Person zu beten. Sei es dafür zu beten, dass die Person einfach Erfolg hat in seinem Arbeitsumfeld, in seiner Familie, in der Gemeinde, wo auch immer. Lasst uns dafür beten, dass Gott diese Person segnet und einfach in seinem Leben das tut, was Gott in seinem Leben tun möchte. Lasst uns einfach für diese Person beten. Und ich bin gespannt darauf, was Jesus dann in uns, in unserem Denken, in unserer Einstellung dieser Person gegenüber verändern wird. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere das Experiment mitmacht und mir dann vielleicht auch ganz kurz von seinen Ergebnissen berichtet. Nichts passiert, okay, will ich auch gerne hören, dann weiß ich, nächstes Mal werde ich diese Anwendung nicht einbringen, funktioniert scheinbar nicht. Oder wenn ihr sagt, es hat sich doch was verändert, das klappt wirklich, was wir in der Bibel immer wieder lesen, die Verheißung fürs Gebet, das stimmt. Es hat was verändert. Es ist noch nicht alles rosig, muss es auch nicht. Aber ich bin schon einen Schritt weiter als vorher. Es geht in die richtige Richtung. Dann sagt mir bitte Bescheid. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar dafür. Ich möchte an dieser Stelle abschließen und ein Gebet sprechen. Wer möchte, darf gerne dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir für die Bibel. Ich danke dir so sehr dafür, dass du uns diesen Schatz hinterlassen hast. Ich danke dir für die vielen Texte, für deine Reden, die wir darin einfach finden können, für die Weisheit, die unendliche Weisheit, die darin steckt. Herr Jesus, und ich danke dir auch, dass ja wir alle wahrscheinlich schon erfahren haben, dass dein Wort ja wirklich wahr ist, dass sich das bewahrheitet, was du in deinem Wort sagst. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, Herr, dass wir alle ja einfach deinem Wort gegenüber gehorsam sind, deinen Geboten, so wie du es hier in Johannes 15 sagst. Und Jesus, ich bitte dich jetzt ganz konkret für uns, dass du uns gerade diese Liebe zu den anderen Nachfolgern, dass du uns die schenkst, dass du mir die schenkst. Jesus, du weißt, wie schwer das für uns Menschen ist, dass wir immer wieder ein Stück weit versagen darin. Aber ich danke dir, dass deine Liebe bedingungslos und radikal ist und dass wir ja diese Liebe ja immer wieder empfangen und weitergeben dürfen. Danke, dass du so ein guter Gott bist, Jesus. Amen.